Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose im zweiten und dritten Kapitel. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihnen den Boden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Der Herr segne das Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, die Fastenzeit hat angefangen mit dem Aschermittwoch, mit einem Mittwoch in der letzten Woche. Wir haben im Gottesdienst die Melodie, die Liturgie ein bisschen umgestellt. Hast du dein Leben auch umgestellt in der Fastenzeit? Hast du dir vorgenommen, etwas zu verändern, zu fasten, auf etwas zu verzichten? Nun, es gab in der Christenheit da immer wieder mal zum Teil auch strenge Regeln, wie diese Fastenzeit zu, wie man erleben soll, auf was man verzichten muss. Aber uns Christen im Neuen Testament sind da keine Regeln gegeben, wir sind da frei. Aber wir wollen trotzdem diese Zeit, diese besondere Zeit, als Passionszeit begehen, als eine Zeit, wo wir eben daran denken, dass Jesus auf die Erde gekommen war, um für uns zu leiden. Ist eigentlich eine schwierige Zeit. Habt ihr auch so den Eindruck, jedes Jahr, wenn dann die große Freude von Weihnachten zu Ende ist, dann kommt so diese Zeit, die so ein bisschen bedrückend wirkt, diese Zeit der Trauer, wo wir uns diese so traurigen Ereignisse vor Augen führen, die uns eben die Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte zeigt. Unser Gotteswort setzt diese Leidensgeschichte mal in den ganz großen Rahmen und fängt in der Bibel ganz vorne an, um zu erklären, warum wir diese Zeit nutzen, um auf das Leiden und Sterben von Jesus zu schauen, warum es nämlich notwendig gewesen ist. Und so wollen wir heute ganz weit ausholen und sehen, wie Gottes Liebe sich zeigt in so verschiedenen Dingen seit der Schöpfung, aber eben besonders im Leiden und Sterben von Jesus. Wir beginnen also ganz am Anfang von der Bibel. Und das ist ja auffällig, wenn man die Bibel als Ganzes in die Hand nimmt, dass bei den ersten zwei Kapiteln uns eine wunderbare, heile Welt gezeigt wird. Und bei den letzten zwei Kapiteln der Bibel nochmal. Die ersten zwei Kapitel der Bibel berichten also von dem Garten Eden nach der Schöpfung, wie Gott alles wunderbar geschaffen hat, alles neu und frisch war, wie der Tau der Schöpfung im ersten Morgenlicht glänzte. Und dann die letzten Kapitel der Bibel berichten wieder von einer Stadt, die wunderbar gemacht ist, wo selbst die Stadtmauern aus Edelsteine sind, die Stadttore aus Gold, wo Gott in der Mitte dieser Stadt wohnt, wo er alle Tränen abwischen wird. Und zwischen den ersten zwei Kapiteln der Bibel und zwischen den letzten Worten der Bibel, da geht es ganz anders lang. Das wissen wir, da geht es so lang wie in unserem Leben. Da ist Krankheit und Not, da ist Zank und Streit, da ist Unfriede, ja, bis hin zum Mord und Totschlag. Wenn wir uns anschauen, wie das dazu gekommen ist, dann merken wir eben auch, warum die Passion von Jesus, also das Leiden von Jesus notwendig war. Die Passionsgeschichte fängt eigentlich im Garten Eden an. Dort haben wir also die ersten Menschen, die diesen Garten bewohnen und bebauen. Gott hatte die Menschen geschaffen und sie merken sehr bald, dass all das andere, was Gott geschaffen hat, die Wasser, die Bäume, die Pflanzen, die Gestirne, dass Gott das alles für sie gemacht hatte, für die Menschen, damit sie zu essen hatten, damit sie zurechtkommen, damit ihnen am Tage das Licht leuchtet. Gott hatte alles wunderbar vorbereitet. Und so konnten sie diese neue Welt in Besitz nehmen. Und Gott hatte sogar dafür gesorgt, dass Adam nicht erst ackern und pflügen musste und nicht erst Bäume anpflanzen musste. Den Garten hatte Gott schon fertig hingestellt. Adam konnte einfach nur reingehen und sie konnten ja durch den Garten gehen und sich von den Bäumen einfach pflücken. Und konnten essen und satt werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. In Tropen gibt es ja solche Regionen, wo die Kokosnüsse von der Palme fallen und wo man eigentlich gar nichts weiter machen muss und einfach davon leben kann. Und Gott hat sogar daran gedacht, dass es nicht langweilig wird für die ersten Menschen. Gott gab ihnen trotzdem, obwohl es eigentlich keine Arbeit in dem Sinne von Broterwerb gab, gab ihnen trotzdem Aufgaben. Sie sollten den Garten bebauen und Adam war damit beschäftigt, den Tieren Namen zu geben. Und ja, natürlich, sie durften essen von allen Bäumen im Garten. Fast allen. Und da konnten sie diese große Liebe Gottes erkennen, die Liebe des Schöpfers, der alles so wunderbar eingerichtet hat, dass sie satt werden konnten, dass sie ihren Platz hatten zum Leben. Und wir merken es ja heute noch, diese Freude, wenn eine schöne Obstschale auf dem Tisch steht oder ein duftendes Mittagessen, wenn alles bereitet ist und wir satt werden können, dann falten wir die Hände und beten und danken dem Herrn dafür, ja, für seine Liebe, dass er uns so wunderbar versorgt. Und nun wird uns berichtet, sie durften essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Es gab in dem Garten, der so wunderbar eingerichtet war, offenbar in der Mitte, diesen Baum, der giftig war. Nun, das war kein Gift im Sinne von einem Pflanzengift, sondern Gott hatte diesen Baum ausgestattet, ja, womit? Mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Die ersten Menschen konnten nichts Böses denken. Sie lebten in vollständiger Harmonie mit Gott. Was Gott ihnen sagte und ihnen auftrug, das war auch ganz selbstverständlich richtig, das brauchten sie nicht zu hinterfragen, da brauchten sie sich keine kritischen Gedanken zu machen. Es gab ja nur Gutes, es gab nur den guten Schöpfer, der ihnen alles bereitet hat. Sie durften nicht von dem Baum essen, nun gut, dann haben sie nicht davon gegessen. Das war auch in Ordnung. Der Baum hatte offenbar die Kraft, Gedanken zu verändern, einen Dammbruch zu verursachen, eine Mauer einzureißen, die die Menschen in die Lage versetzt hätte, auch Böses zu denken. Und dieses Gift würde alles verändern. Wenn wir diesen Bericht aus dem Garten Eden lesen von den ersten Menschen, dann können wir uns fragen, ja, warum hat Gott das getan? Warum hat er, gut, er hat die Schöpfung gemacht für die Menschen, er hat die Menschen geschaffen als sein Gegenüber, aber warum hat er diesen Baum dahingestellt? Mitten in den Garten. War der Baum überhaupt notwendig? Oder hätte Gott ihn nicht an den Nordpol stellen können, dort wohin, wo keiner hinkommt? Oder wenigstens einen dicken Zaun ringsherum bauen? Warum stellt Gott diesen Baum dahin? Und wir werden es wohl nie richtig beantworten können, diese neugierige Frage, was hat es so getan? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Gott den Menschen ein Stück Freiheit gelassen hat. Gott wollte die Menschen, die er geschaffen hatte, mit denen er umgehen wollte, die er nach seinem Bild geschaffen hatte, die wollte er nicht als Marionetten haben. Sie sollten nicht solche Handspielpuppen sein, die an den Seilen tanzen, so wie man oben an den Seilen zieht. Gott wollte den Menschen diese Freiheit geben, dass sie auch hingehen konnten und sagen, Gott, was du tust, das wollen wir nicht. Aber auf den Gedanken kamen sie auch nicht. Sie waren ja gehorsam, sie waren ja in voller Einmütigkeit mit Gott. Sie wollten ihrem Schöpfer ja nur danken und ihn loben. Und das wollen wir auch tun. Gott loben und danken, dass er die Schöpfung und die Welt so wunderbar bereitet hat für uns. Aber wir merken ja, dass alles nicht mehr so wunderbar ist wie nach der Schöpfung. Und wir wissen auch warum. Da werden wir geführt von der biblischen Geschichte, wie es weitergeht, zu den wahren Gründen für das Leiden und Sterben von Jesus. Der Garten Eden ist verdorrt. Das Paradies ist verschlossen. Die Erde trägt Dornen und Disteln und wir müssen im Schweiß des Angesichts schuften und arbeiten und rackern. Die Geschichte dieses Fluches beginnt mit der Schlange. Die Schlange, so heißt es, war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Und was tat die Schlange? Was hat sie gesagt? Wer hat sich denn hinter der Schlange versteckt? Der Teufel, genau. Und was hat der Teufel eingeredet?
Was hat er gesagt?
Ja, also Frühstück heute früh wussten sie es noch. Das ist sehr aufregend. Ja, der Teufel versteckt sich hinter oder in dieser Schlange. Die Bibel sagt es an anderer Stelle, wer diese Schlange war. Es waren Engel, die abgefallen sind von Gottes Thron, die gegen Gott rebelliert haben und die verdammt wurden. Und nun kommt der Teufel und legt der Eva einen Gedanken vor, den sie selber bis dahin noch nicht fassen konnte. Ja, was sollte Gott gesagt haben? Ihr sollt nicht essen von den Bäumen im Garten. Hatte Gott das gesagt? Ihr sollt nicht essen von den Bäumen des Gartens. Das fiel der Eva auch sofort auf. Das stimmt ja gar nicht. Bloß an der Stelle macht sie einen Fehler. Sie geht nicht weg, sondern sie beginnt eine Diskussion. Sie lässt sich in dieses Gespräch ein. Sie geht auf diese Überlegung ein, sollte Gott gesagt haben. Das ist diese Frage, die im Keim das Aufbegehren gegen Gott enthält. Sollte Gott gesagt haben, ich soll keine Rache planen und nicht selbst Vergeltung üben? Doch, Rache ist doch süß. Sollte Gott gesagt haben, du sollst dir keine Sorgen machen, denn Gott wird dich auch morgen versorgen? Ich muss mich ja auch kümmern. Ich muss ja alles organisieren. Und wenn ich nichts mache, dann wird der Tisch nicht gedeckt sein. Sollte Gott gesagt haben, du sollst dir keine Filme anschauen, die Gewalt oder Ehebruch verherrlichen oder viel nackte Haut zeigen? Wir brauchen noch ein bisschen Unterhaltung. Und auch wenn ich mir einen Mord anschaue im Fernsehen, werde ich ja nicht gleich hingehen, selber morden oder die Ehe brechen. Ja, die Gedanken sind schnell da. Sollte Gott gesagt haben. Und die Schlange legte Eva diesen Zweifel ins Herz. Und sie denkt sich nichts Böses dabei und beginnt zu diskutieren und zu erörtern. Da sprach die Frau zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Das war soweit richtig. Aber dann geht's weiter. Die Schlange hat den Fuß in der Tür. Der Teufel hat den kleinen Finger schon in der Hand. Und jetzt zieht er die Tür ganz auf. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott hat Angst davor. Gott hat böse Absichten. Gott will ja nicht, dass ihr so klug seid wie er. Seid doch mal klug. Denkt doch mal drüber nach, was da eigentlich dahinter steht. Natürlich werdet ihr nicht sterben. Esst doch mal davon. Probier's doch mal. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch und er aß. Der Damm war gebrochen, wo so viel Zweifel an Gottes Liebe gesät waren, wo so viel nüchterne Überlegung auf einmal einzog, da war die verbotene Frucht in Reichweite gekommen. Sie griff danach und gab Adam davon und sie aßen. Und schon hatten sie von dem Gift genommen, sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt. Gott hatte seine Geschöpfe mit großer Liebe überschüttet. Doch sie haben sich vom Teufel die Zweifel in ihr Herz einreden lassen. Sie machen Gebrauch von ihrer Freiheit und lehnen sich gegen Gott auf. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das neue Denken, was auf einmal möglich ist, das fördert ungeahnte Erkenntnisse zutage. Dazu gewinnen an Wissen macht mich froh. Nachdem sie Böses getan haben, können sie nun auch Böses denken. Und so sehen sie zuerst, dass sie nackt sind. Gegen diese Art von Nacktheit können noch Feigenblätter helfen, doch sie sind auch nackt vor ihrem Schöpfer. Ihre Sünde verklagt sie. Und die Seiten der Bibel sind dann, also sozusagen die restlichen Seiten der Bibel bis hinten in die Offenbarung, sind dann die Geschichte, wie Gott damit umgegangen ist, in diesem Fall, mit dieser Auflehnung der Menschen gegen Gott. Der Apostel Paulus bringt es im Römerbrief auf den Punkt, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. So ist auch die Gerechtigkeit des einen, also das eine war der Adam, und die Gerechtigkeit des einen, da redet er von Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung bekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, also wie der Adam, die vielen zu Sünder geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen zu Gerechten. Darum geht's, wenn wir in diesen Tagen die Leidensgeschichte betrachten und schauen, was Jesus gearbeitet hat, um uns frei zu machen. Die Passionszeit ist die Zeit, wo wir genauer hinschauen, wie Gott diese Wende bewerkstelligt hat. Schau hin und sieh die großartige Liebe Gottes. Ja, wir können es ja auch noch in der Schöpfung erkennen und wie Gott uns erhält, unser Leben, und wie er uns genug zu essen gibt. All da erkennen wir Gottes großartige Liebe. Aber wir können ein Stück weiter gehen. Wir wollen es tun in diesen Wochen bis zu Ostern, dass wir hinschauen, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er nicht nur seinen eingeborenen Sohn gab, dass er kam zu uns in diese Welt, sondern dass er ihn hingab, dass er ihn aufgab. Wir wollen tiefer hinschauen zum Kreuz und die große Liebe erkennen, die Gott uns geschenkt hat, mit der er uns nachgeht. Wir werden uns wieder daran erinnern lassen in diesen Wochen, wie Jesus in den Garten Gethsemane ging und dort mit dem Tod gerungen hat. Wir werden uns erinnern lassen, wie Jesus verhöhnt wurde vor dem Gericht und wie sie ihn schlugen, wie sie ihn hin und her schleppten von Pilatus, Herodes und zum Hohen Rat. Wir werden uns erinnern lassen, wie Jesus geduldig ertrug und litt, ohne seinen Mund aufzutun. Wir werden es uns wieder anschauen und uns erinnern lassen, wie Jesus ausgepeitscht wurde, wie Pilatus nicht zum Zug kam mit seiner klugen Taktik, doch vielleicht den Barabbas Jesus gegenüberzustellen und sie schrien, kreuzige ihn trotzdem. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus schließlich in das Kreuz geheftet wurde und starb. Und wir wollen zu Ostern dann feiern und sehen, was all das bewirkt hat, dass Jesus auferstanden ist. Und jeder Sonntag in der Passionszeit ist eigentlich auch ein Feiertag, ein Festtag, der daran erinnert, Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Warum betrachten wir die Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte? Weil das die Lösung ist für den Fall, für den Bruch, der damals im Garten Eden geschehen ist. Gott hat uns erlöst durch Jesus, durch das Blut seines Sohnes. Wirst du fasten, wirst du auf irgendwas verzichten, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die Bibel zur Hand nehmen. Dass wir darin lesen und darüber nachsinnen, was hat Gott getan, um den Graben zu überbrücken, der durch den Sündenfall gerissen wurde. Singen wir die alten Lieder des Glaubens, die darauf hinweisen, auf die Hoffnung, die wir haben. Jesus lebt. Und er hat den Teufel besiegt. Der Teufel hat nur noch eine kleine Zeit, diese Heiligen zu verführen. Jesus ist stärker. Nimm dir Zeit, all das zu betrachten und in deinem Herzen groß zu werden. Es ist eine gute Tradition, dass wir diese Wochen vor Ostern haben, als eine besondere Zeit, als die Passionszeit, wo wir das Kreuz von Jesus groß machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.